Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast für Strategiemacherinnen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit Strategiemacherinnen von der Unternehmensfront wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und gleichzeitig aufzeigen, wie man mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen kann. Für unser heutiges Strategie-Interview hat es mich in meine alte Heimat verschlagen, das Saarland, für die, die es noch nicht wussten. Und hier, eigentlich 14 Meter unter den Saarbrücker Schlossplatz, wobei wir sitzen jetzt im Büro, also wir gucken auf den Schlossplatz, aber das, wo es stattfindet, nämlich das Historische Museum Saar, befindet sich 14 Meter unter der Erde. Und ich habe ein sehr ungewöhnliches Paar hier am Start. Ungewöhnlich wird sich gleich erklären, denn nur auf den ersten Blick. Denn es geht heute um eine absolute Premiere, die dann morgen auch verkündet wird. Es geht nämlich sozusagen um die Museums- und NFT-Landschaft, die ein bisschen zusammenwächst. Und das finde ich sehr, sehr schön. Deshalb begrüße ich ganz herzlich Simon Matzerath, Direktor des Historischen Museums Saar am Saarbrücker Schlossplatz. Hier kann man unter anderem die spannende und wechselvolle Geschichte der deutsch-französischen Grenzregion Saar seit 1870 erleben. Und Carmelo Loporto, CEO und Gründer von Nifty, der ersten europäischen NFT-Plattform. Unsere Abonnenten erinnern sich, Ende letzten Jahres, wir haben gesprochen mit euren ersten NFTs, die ihr aufgelegt habt. Und das verlinken wir natürlich auch gerne nochmal in den Shownotes. Aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Hi.
Hi, danke schön.
Ja, und vielen Dank für die Einladung an der Stelle natürlich auch. Vielleicht ganz kurz, Simon, zu deiner Person nochmal. Ich stelle dich nochmal unserem Publikum vor. Den Carmelo kennen ein paar hoffentlich schon. Wenn nicht, packen wir das natürlich auch nochmal in die Shownotes. Du hast in Köln, Bonn, Tübingen und Paris studiert, hast einen Magisterabschluss. Was ich sehr löblich finde, den habe ich auch noch, Gott sei Dank. Aber du hast ihn in Frühgeschichte gemacht. Ich habe mal ein Seminar besucht in Heidelberg, das war es dann auch schon. Von 2006 bis 2011 warst du wissenschaftlicher Mitarbeiter am Museum Zitadelle in Jülich, 2014 bis 2016 Mitkurator der 6. Archäologischen Landesausstellung NRW am LVR Landesmuseum in Bonn und dem Lippischen Landesmuseum in Detmold und 2016 bis 2090 Projektleiter und Mitkurator für die Gründung des Museums für Steinzeit und Gegenwart im niederbayerischen Landau an der Isar und bereits schon seit Oktober 2016, aber auch im Saarland. Finde ich sehr, sehr schön, dich hier auch zu treffen. Und du bist Direktor hier im Historischen Museum Saar, dort mit dem Fokus auf die saarländische Landesgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts sowie auf die Saarbrücker Burg. Seit 2020 hast du auch noch einen Lehrauftrag an der Universität des Saarlandes für Vor- und Frühgeschichte. So, das war jetzt eine lange Vorrede. Und jetzt kommen wir endlich zum Thema, denn die Zuhörer fragen sich mit Sicherheit, okay, NFT haben wir verstanden, das kann irgendwie eine Strategie sein und es ist ja auch eine Strategie, so ein Unternehmen an den Start zu bringen, ein ganz neues Geschäftsfeld. Aber was machen wir jetzt im Historischen Museum Saar und dann noch mit NFT? Und darauf kommen wir gleich zu sprechen, denn als mich Carmelo angerufen hat und gesagt hat, wir haben da was Großartiges, dann wusste ich, es ist wieder was Großartiges, denn sonst rufst du ja nicht an an der Stelle. Und es ist eine absolute Premiere und da dürfen wir natürlich nicht fehlen. Und wir haben wirklich eine ungewöhnliche Kombination von NFT und Museum. Und dann dachte ich mir, das habe ich doch schon mal irgendwie im Februar gehört, irgendwie Valentinstag. Da hat nämlich das Belvedere Museum in Wien den Kuss von Klimt verkauft in einer 2400 Exemplare insgesamt. Und auch das British Museum hat jetzt angefangen, NFTs aufzulegen und ist sozusagen ins NFT-Business als Museum eingestiegen. Also wirklich ein völlig neuer Weg. Die New York Times hat dann mal versucht, dieses neue Geschäftsmodell auch zu beziffern, wie viel da auch wirklich umgesetzt werden kann. Da würden jetzt vielleicht ein paar lächeln. Da gibt es auch in St. Petersburg ein Museum, das haben wir 400.000 gemacht. Aber für Museen im Zweifel auch viel Geld und auch eine alternative Einnahmequelle. Aber vielleicht auch nicht nur das, wenn man Reproduktionen berühmter Meisterwerke aus Ausstellungen als NFTs verkauft. Jetzt sind wir heute nicht in Wien, nicht in London, nicht in New York, sondern im schönen Saarbrücken. Finde ich sehr toll, dass wir das geschafft haben. Und wir haben hier auch keinen Rembrandt, keinen Da Vinci und keinen Klimt. Und jetzt geht die Frage an dich, Simon. Wie kam es denn zu dieser ungewöhnlichen Zusammenarbeit mit dem Thema NFT und der Plattform Nifty, die ja Luftlinie, ich glaube 100, 200 Meter sitzt ihr hier weg, um die Ecke setzt. Wie seid ihr da drauf gekommen?
Das ist eigentlich ein ganz normaler saarländischer Prozess. Man kennt jemand, der jemand dann auch kennt und ja, Leute schön zusammenbringt. Das kann man im Saarland besonders gut und das ging bei uns sehr schnell und beim ersten Treffen war klar, das machen wir und dann haben wir nur noch geguckt, wie. So war es, also so relativ ruckzuck, ne? Und vielleicht auch noch wichtig, man denkt immer Saarland, was können die, was machen die, wer sind die? Und ich habe immer das Gefühl, also ich bin ja selbst zugezogen, im Saarland gibt es wirklich alles, also auch alles Innovative, nur eben sehr komprimiert und sehr innovativ oft. Und dann finde ich das super, dass wir hier so mit den schnellen Wegen auch schnelle Ergebnisse produzieren können.
Absolut, finde ich sehr schön. Also ne, ansonsten hört man ja auch nicht so schöne Geschichten aus dem Saarland, wo alte Industrien abwandern, aber auch so Cyber Security Center und sowas. Also es bewegt sich was und ich finde schön, dass du das als Zugezogener sagst. Ich bin Geflüchteter und Kevin ist der Eingeborene. Von daher haben wir heute alle Perspektiven mit am Start. Kevin, vielleicht an dich auch die Frage. Du hast ja mit Aktionen mit Crow, Cool Savas, das waren eure ersten großen Auktionen, die ihr gemacht habt. Bist du eigentlich schon berühmt-berüchtigt für, ich nenne das jetzt einfach mal so, für spannende NFT-Projekte, die mal nichts mit Affen zu tun haben. Ne? Das ist vielleicht nochmal für alle, die den anderen Podcast auch nicht gehört haben und es auch immer noch nicht wissen, Non-Functional Token ist das Thema NFT an der Stelle. Und ja, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, das Historische Museum Saar anzusprechen?
Also die Sache ist halt die, wir haben im Prinzip schon bei Beginn oder als wir anfingen mit Nifty zu arbeiten, war es uns immer sehr wichtig, den Aspekt der Konservierung auch zu beleuchten. So, weil die Blockchain und auch die dezentrale Speicherung ermöglicht es ja zum ersten Mal in der Geschichte von digitalen Gütern, dass man Dokumente auch verifizieren kann, sodass man immer ganz klar nachvollziehen kann, wann und woher welches Modell, welches Objekt dann auch kommt. Und das war damals auch bei Crow und Cool Savas auch nicht anders für uns, sondern es war für uns dann auch so eine Möglichkeit, Popkultur zu konservieren und festzuhalten. So, weil wenn man sich das jetzt mal in 20, 30 Jahren anguckt, dann wird man immer wissen, okay, das war Cool Savas, das war der Tex King of Rap und das war Crow und das waren seine Masken. Und das ist für uns auch so eine spannende Geschichte, weshalb es gar nicht so abwegig war, auch auf Museen zuzugehen und dort auch mal diesen Aspekt der Konservierung mal zu beleuchten. Und hier haben wir natürlich in Saarbrücken zum einen kurze Wege und zum anderen haben wir hier auch ein sehr spannendes Gemälde, wo Simon jetzt auch vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen wird. Aber hier ist zum Beispiel auch der spannende Effekt, dass dieses Gemälde gerade frisch restauriert wurde und wir haben es in diesem frisch restaurierten Zustand festgehalten. Und das wird für immer mit den Farben, die dazugehören und so weiter nachvollziehbar sein über die Blockchain, weil wir legen ja sehr viel Wert auf dezentrale Speicherung. Das heißt, dieses Objekt wird auch unabhängig von Nifty und unabhängig von dem Museum quasi verfügbar sein. Und das war für uns auf jeden Fall ein sehr naheliegendes Ding. Und Simon hat schon gesagt, im Saarland gibt's nichts, was es nicht gibt. Und vor allem gibt's aber kurze Wege. Und so kam das auch hier zustande und ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass wir das sehr kurz und sehr knackig hier irgendwie alles gemeinsam regeln konnten.
Ja, sehr schön. Simon, vielleicht die Frage an dich, jetzt haben wir so drüber, ne? Es ist kein Rembrandt, kein Da Vinci, aber was ist es denn dann? Was erwartet uns?
Ja, ist auf den ersten Blick wenig populär. Es ist ein von Werner. Das ist preußischer Hofmaler. Wir sind im 19. Jahrhundert, ist Historienmalerei. War eine Zeit lang in der Kunstgeschichte gar kein großes Thema. Das war uns jetzt in dem Fall aber auch egal, weil wir haben einen Auftrag als Museum. Wir sollen Dinge, die die saarländische Geschichte und auch die Geschichte der Grenzregion, also die deutsch-französische Geschichte betreffen, sammeln, bewahren, ausstellen, auch der Forschung zur Verfügung stellen. Und dann hatten wir einen Zyklus mit 55 Quadratmeter Gemälde von Werner erworben, der 70 Jahre nicht mehr zu sehen war, über 70 Jahre. Der war verschollen, der war auch in einem ganz schlechten Zustand. Und da haben wir eben dieses Hauptgemälde restauriert, das allein 17 Quadratmeter groß ist. Also ich sage mal größer als Rembrandts Nachtwache, um nochmal einen Vergleich reinzubringen. Ja, okay. Auf der anderen Seite haben wir da auch ein schwieriges Thema, weil es hat was mit Nationalismus zu tun, aber es ist auch fast ein popartiges Bild, weil es sehr farbenfroh ist. Unheimlich intensiv mit viel Realismus und einer ganz großen Inszenierung. Und dieser Rathauszyklus, der ist eben 1880 dann für die Öffentlichkeit geöffnet worden und 1944 beim Bombenangriff dann geborgen worden und verschütt gegangen. Dann gab viele Diskussionen auch in den Jahrzehnten, was macht man damit? Und wir haben jetzt im Grunde gesagt, wir müssen das historische Objekt, egal ob es so groß ist wie eine Streichholzschachtel oder eben 17 Quadratmeter, bewahren und dann auch eben für eine inhaltliche Auseinandersetzung zur Verfügung stellen. Und da ist es uns egal, ob analog oder digital. Und deshalb passt das hier so gut zusammen.
Ja, super. Also du hast ja jetzt, also es geht nicht nur um Geld verdienen an der einen Stelle, das ist vielleicht auch ein Aspekt, jetzt ist das aber natürlich überschaubar, ne? Wenn ihr jetzt alle Objekte plötzlich freigibt, wäre das, ich sag mal, eine Geschäftsmodellveränderung. Aber es geht um das Thema Teilhabe auch an Kunst und Teilen und Konservieren, ne? Also wir haben unterschiedliche Zielsetzungen, die ihr damit also verfolgt.
Für uns ist es einfach wichtig, dass die Inhalte des Museums an möglichst viele Leute gestreut werden, und zwar im richtigen Kontext mit objektiven Informationen. Und das kann man durch das Digitale dann sehr gut gewährleisten. Mhm. Das Geld war jetzt bei unserem Projekt, wo wir das mal auch probiert haben im Museumskontext, nicht entscheidend. Da war es nur, erstmal primär ging es darum, das Projekt zu refinanzieren. Und wir haben ja auch noch einen wohltätigen Zweck im Hintergrund, weil wir gesagt haben, für uns als Museum und auch für NIFTI ist jetzt erstmal die konservatorische Linie das Zentrale. Und trotzdem haben wir dann diesen Weg gewählt mit der Versteigerung, weil es eben dann das Projekt überhaupt erst ermöglicht hat und wir diesen Mehrwert fürs Museum generieren konnten, jenseits der Konservierung auch noch.
Ne? Ja, sehr schön, sehr schön. Gab es denn auch, also jetzt ist es noch nicht bekannt, ne? Ihr geht sozusagen jetzt auch erst an die Presse, gab es bisher auch im Prozess kritische Stimmen, auch intern? Wie kann man sowas machen, NFT im Museum?
Ja, es ist ein Thema, das nicht jeder versteht und auch bei uns. Also ich habe auch noch nicht alles verstanden. Ne? Ja, und bei uns im Team ist es auch so, dass wir alle so einen Prozess dann mitgemacht haben. Man kann sich vielleicht fragen, warum genau das Gemälde? Aber man kann sich auch fragen, warum irgendein anderes Gemälde? Und hier ist es für uns eben konkret gewesen. Wir haben über ein Jahr lang daran restauriert.
Okay.
Und da steckt extrem viel Arbeit drin. Und es gab keinen besseren Zeitpunkt, als jetzt den Urzustand des Gemäldes, der jetzt wieder hergestellt ist, einmal aufzunehmen, weil wir wissen, dass in 30 Jahren auch wieder nachrestauriert werden muss. Was passiert, wenn das Gemälde mal bei einem Leihverkehr verunglückt oder beschädigt wird in einem anderen Zusammenhang, dann wissen wir immer noch, jetzt haben wir das Digitalisat hochauflösend in der Blockchain und das ist auch beruhigend nach der ganzen Arbeit und auch für die zukünftige Auseinandersetzung damit.
Ja, sehr schön. Wie viele NFTs gibt es jetzt zu kaufen vom Kunstwerk und wo und wie kann ich das tun? Weil dann würde ich das natürlich gerne schon vorher anmelden. Ja.
Genau, also wir starten morgen Donnerstag um 11 Uhr damit und es wird 100 Exemplare davon geben für je 200 Euro, sodass man auch tatsächlich unabhängig davon, ob man jetzt hier im Museum vor Ort ist, sich irgendwie für Geschichte besonders interessiert oder aus welchen Gründen auch immer, einfach auch an diesem Gemälde und an diesem Restaurat auch teilhaben kann. Mhm. Und ich denke, das ist hier wirklich so das Spannende, weil normalerweise hängt das Ding an der Wand. Man kann es sich im besten Falle anschauen, auch für einen begrenzten Zeitraum. Es werden ja nicht immer alle Objekte dort hängen und ausgestellt werden dauerhaft. Das Möglichkeit gibt es nicht, Platz ist begrenzt und somit hat man jetzt eigentlich tatsächlich die Möglichkeit, das für immer auch festzuhalten. Und ich finde halt auch diesen Aspekt sehr, sehr spannend, wenn man das jetzt irgendwie in 30 Jahren nochmal restaurieren muss. Und ich habe das jetzt gelernt, dass es auch sehr oft darum geht, die Farben auch wirklich nochmal genauso hinzubekommen und auch wirklich nachzuvollziehen, wie wurde es von wem und wann restauriert. Das ist jetzt unveränderlich auch in der Blockchain. Und hier handelt es sich ja auch noch so, ich sag mal, um ein Gemälde, was in einem bestimmten historischen Kontext steht. Und historische Kontexte kann man im Nachgang oder will man im Nachgang ja oftmals ändern, beziehungsweise versucht das die Politik oder wer auch immer, immer wieder.
Ja.
Und das ist hier nicht mehr so einfach möglich, weil eigentlich der historische Kontext des Gemäldes auch in die Blockchain geschrieben ist. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die so in der Menschheitsgeschichte bisher einmalig ist.
Wie macht man das denn jetzt? Digitalisieren eines solchen Kunstwerks. Wie geht das? Technisch, was muss man da tun? Gibt es da einen großen Scanner? Macht jemand ein Foto? Was passiert konkret?
Also wir haben es natürlich auf einen handelsüblichen Scanner gelegt. Also haben das Gemälde erstmal klein geschnitten und dann wieder zusammengeklebt. Nein, also es gibt da Profis, mit denen wir arbeiten, die für uns das quasi fotografiert und digitalisiert haben. Mhm. Also es ist nicht so, dass man jetzt dann einfach ein Foto davon macht, sondern es sind dann mehrere, also viele Fotos, die man davon macht, hochauflösend und das entsprechend dann zusammensetzt. Daraus entsteht im Prinzip das digitale Unikat, was man daraus macht. Mhm. Und genau, das haben wir am Ende dann oder ja auch in die Blockchain gespeichert. Also die Sachen liegen nicht zentral bei uns auf dem Server. Das ist eine ganz wichtige Sache, sodass unabhängig von der Existenz von Nifty oder vom Historischen Museum
Oder vom Saarland
generell. Nicht, ne? Also das Saarland wird es ja weiterhin geben. Rheinland-Pfalz vielleicht nicht, aber das Saarland schon. So, aber dass es eben unabhängig vom Kontext auch gesichert ist. Das war uns sehr wichtig.
Ja, sehr schön. Gibt es denn schon, also jetzt denke ich an große Archive, ne? Wo ganz viele Kunst liegt, die im Zweifel keiner sieht. Aber gibt es bei euch ganz konkret auch Dinge, wo ihr sagt, wenn das jetzt irgendwie gut läuft, da wollen wir irgendwie weitermachen? Oder?
Alle Museen suchen immer nach dem heiligen Gral der Konservierung, analog wie digital. Und im Digitalen gibt es verschiedene Ansätze. Man macht Datenbanken, die dann eine Online-Schnittstelle bieten, die auf Servern liegen, wo man verschiedene Prozesse im Hintergrund hat. Und hier mit der Blockchain haben wir eine Sache, die stärker und langfristiger oder ewig angelegt ist und unschlagbar ist in dieser Rolle im Vergleich zu anderen Dingen. Und deshalb muss sich jedes Museum damit auseinandersetzen, wie man Kulturerbe, Kulturgüter in der Blockchain konservieren und darstellen kann. Und das ist eine neue Ebene, die in den letzten Jahren in der Intensität noch nicht erreicht wurde und wo jetzt wieder ein Prozess beginnt des Umdenkens. Und wir machen das jetzt hier mal als Fallbeispiel, um uns an diesen Prozess zu gewöhnen. Wir haben ja auch auf Dinge geachtet, Farbechtheit und die Brillanz und dass es wirklich dem Original entspricht. Und wenn man dann merkt, das funktioniert alles, selbst bei diesen Dimensionen, dann kommt man natürlich auf die Idee, okay, das ist ein Weg, der zentrale Weg, in die Objekte in eine unendliche Haltbarkeit zu bringen. Und da müssen die Museen jetzt einen ganz großen Transformationsprozess noch machen, wie man dies rechtlich und in der Zugänglichkeit und in der Kontrolle und so weiter für die einzelnen Häuser regelt. Und da sind wir jetzt am Anfang und werden das weiterentwickeln.
Aber ihr habt erstmal gemacht und das finde ich sehr schön. Das hatten wir auch in unserem letzten Podcast. Man muss halt auch einfach mal machen bei so neuen Themen. Ne? Das ist am Ende des Tages dann auch wichtig. Und ich habe gelernt, großes neues Potenzial für die Ewigkeit. Das finde ich ein super Titel. Also das wird der Titel des Podcasts an der Stelle. Ja, wenn wir dann nochmal schauen, gibt es denn für euch in Sachen NFT, jetzt macht ihr das, wie ist denn bei euch die Pipeline gefüllt? Ne? Ihr habt jetzt natürlich immer sehr outstanding Themen, aber wie sieht's da aus?
Ja, also wir wollen diesen Pfad auch weiterhin beschreiten. Für uns war es immer sehr wichtig, von Anfang an zu zeigen, was ist überhaupt möglich mit der Technik. Ich finde diesen Weg jetzt auch mit den Museen zu arbeiten sehr spannend, wenn man jetzt sieht, zum Beispiel in der Ukraine, wo es ja wirklich die Gefahr gibt, dass deren Kulturgut auch irgendwo vernichtet wird. Dort fährt man jetzt auch die Strategie, wirklich ihre Kulturgüter in die Blockchain zu konservieren, sodass es eben auch noch da ist, wenn die Ukraine vielleicht nicht mehr ist. So traurig das jetzt auch klingen mag, ist das, glaube ich, der richtige Ansatz. Und so wie sich Museen mit einer Metaverse-Strategie auseinandersetzen müssen, also mit einer Strategie, wie man dieses Web 3 für sich nutzt, so gilt es eben auch für ganze Regionen. Und wir haben zum Beispiel mit dem Ahrtal jetzt eine Kooperation. Also das Ahrtal hat ja letztes Jahr eine ganz schlimme Flutkatastrophe gehabt. Und diese Flutkatastrophe wird jetzt auch dokumentiert. Dem Ganzen wird auch ein Denkmal als Kunstwerk gesetzt und wir haben gemeinsam mit dem Ahrtal eine Strategie erarbeitet und das geht dann auch schon nächste Woche los, wo wir auch Flutweine entsprechend tokenisiert haben, aber eben auch dieses Kunstwerk, zu dem ich noch nichts verraten darf, entsprechend digitalisiert und tokenisiert haben.
Ja, super, aber du hast schon mal ein bisschen was rausgelassen. Flutwein steht natürlich auch bei mir zu Hause. Musste ich mir gleich einen sichern, ne? Also für alle, die es nicht kennen, Flutweine ist eine der größten auch Marketingaktionen für alle Winzer im Ahrtal, deren Flaschen, ich sag jetzt mal, im Schlamm landeten, die eigentlich unverkäuflich wurden und jetzt ist ein wahnsinniges Projekt an sich schon drauf geworden und ihr habt dann auch nochmal in wirklich digital gemacht.
Absolut. Also die
Weil
haben
die Flasche macht man eh nicht auf, ne?
Also. Nee, also das sollte man auch nicht machen. Die sollte man konservieren. So. Und die haben tatsächlich aus der Not eine Tugend gemacht und gehen diesen Schritt auch konsequent weiter. Deswegen hat das auch sehr gut zu Nifty gepasst. Genauso wie jetzt hier im Museum einfach mal machen, ist dann auch, glaube ich, der richtige Weg, statt irgendwie wochenlang oder monatelang nach Problemen zu suchen, die einfach wirklich auch im laufenden Prozess auszuräumen.
Ja, sehr gut. Also vielen Dank für den Einblick. Aber ich komme nochmal kurz zurück zu dir, Simon. Du hast ja schon ein bisschen von dem Potenzial gesprochen und dass die Museen sich auch mal trauen müssen. Erschließt dir da auch ein bisschen andere Zielgruppen? Weil ich bin ganz ehrlich, ne, ich komme aus St. Louis, nicht weit weg von hier. Ich interessiere mich sehr für Geschichte. Ich war in meinem Leben nie in diesem Museum. Im Schloss war ich. Das weiß ich noch, aber im Museum war ich nicht.
Das zeigt unser Potenzial, das ist enorm. Also Museen sind auch durch Corona, aber insgesamt natürlich schwieriger ins allgemeine Bewusstsein zu bringen. Das heißt, wenn ich sonntags überlege, was mache ich, dann muss man erstmal wieder auf die Idee kommen, da gibt es doch noch dieses Museum und da war ich nicht. Mhm. Und wir müssen immer Anlässe schaffen. Mhm. Das ist auch ein Anlass, um uns als Museum wahrzunehmen, unsere Arbeit auch wahrzunehmen. Oft macht man ja gute Arbeit und viele kriegen es gar nicht mit. Das ist eins der Hauptprobleme. Und in dem Fall, denke ich, werden andere Zielgruppen auf uns aufmerksam. Und wenn dann jemand Interesse hat, vorbeizukommen, umso besser. Ja, ich denke immer, wichtige Sache für alle Museen ist einfach grundsätzlich für sich in die Satzung reinzuschreiben, analog und digital ist niemals irgendetwas, das in Konkurrenz zueinander steht, sondern es bereichert sich ausschließlich. Und wenn man das im Kopf erstmal verankert hat, dann kann sich da wirklich viel draus entwickeln.
Ja, absolut. Und ihr habt ja auch noch einen guten Zweck, den hast du eben schon erwähnt, aber vielleicht kannst du ihn nochmal kurz konkretisieren für alle. Was, also weil das ist wieder was Physisches in der Kombination dann.
Absolut. Unser Förderverein pflegt seit Jahren ein Busprojekt, wo wir Schulklassen aus dem ganzen Saarland ins Museum bringen, mit Sponsoring-Unterstützung. Und jetzt starten wir dieses Busprojekt neu und wollen auch eben französische Schulklassen zu uns holen, die ohne diese Unterstützung diese Reise nicht hätten antreten können. Und da können wir mit den Einnahmen dieses Projektes einen ganz wichtigen Beitrag leisten, um wirklich einige Schulklassen ins Museum zu bringen und dort eben Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen.
Ja, absolut, super. Und für alle, die nicht kommen, die haben es trotzdem digital. Weil man kann bei euch ja auch, habe ich gelernt, 3D durchlaufen. Das habe ich dann gestern auch mal gemacht.
Genau, wir verstecken unsere Informationen nicht. Wir wollen, dass sie alle konsumieren.
Auch wenn sie 14 Meter unter der Erde liegen. Ne? Richtig. Aber umso schwieriger ist es trotzdem, dann nach außen zu tragen. Ja, also sehr schön, da haben wir jetzt viel gelernt. Vielleicht nochmal, ja, ich stelle mal die Frage in die Runde. Wo geht das denn noch hin? Also was ist die Vision? Also ich habe jetzt von ersten reinen NFT-Museen gehört, die jetzt reihenweise überall aufmachen. Das ist auf jeden Fall ein Trend. Was sind so Visionen, die euch noch vorschweben, wo das noch hingehen kann?
Also ich denke, das Thema NFT-Museum, also rein digitale Museen, wird definitiv eine große Rolle spielen. Wir stehen ganz am Anfang von dem, was man irgendwann mal Metaverse nennen wird. Das Wort wird überall genannt, aber so richtig vorstellen, wie das sein wird, kann sich eigentlich noch keiner, weil es quasi Stück für Stück entsteht. Und NFTs sind für mich auch die Bausteine dieses Metaverse. Und die Art und Weise mit Gegenständen und mit digitalen Gütern und somit auch vor allem mit der eigenen Kultur umzugehen, verändert sich gerade radikal. So, und wenn ich die Möglichkeit habe, mir weltweit die Dinge anzugucken, ohne wirklich vor Ort zu sein, wenn ich die Möglichkeit habe, auch, ich sag mal, NFTs zu nutzen, um Kulturgüter zweifelsfrei nach Regionen, einem Künstler, einem Museum und so weiter zuzuordnen, ich glaube, dann passiert auch viel Gutes, weil ich meine, wir haben das Thema Kriegskunst, das immer wieder
Raubkunst, ja,
genau,
das haben immer wir heute wieder, noch viel Beschäftigung
wieder,
mit, ne?
Absolut, ja. Das immer wieder aufkommt. Aber auch die Frage, ist das Dokument original, ist es eine Fälschung? Da wird die Blockchain auf jeden Fall einen sehr großen Beitrag dazu leisten, das anders zu lösen, das für die Zukunft auch, glaube ich, endgültig auch zu lösen. So, das ist das, das ist die größte Hoffnung. Und ich denke, alles, was jetzt irgendwie in die Richtung passiert, wird einen Beitrag leisten und wird einen Teil davon mitsteuern, wie das am Ende aussieht. Und die Chance haben wir hier gemeinsam. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir das auch wirklich hier in unserer Region auch so machen können. Mhm. Dass wir hier zumindest mal in Deutschland ganz vorne mit dabei sind. Es macht halt tierisch Spaß.
Ja, super. Sehr schön. Und Simon, digitales NFT, historisches Museum, was die Vision?
Blockchain ist ein Schaufenster. Ein Schaufenster, das Anlässe schafft, das Dinge in den Mittelpunkt rückt, die ich nie kannte und wo ich nie einen Zugang zu gefunden hätte. Mhm. Und dieses Schaufenster führt am Ende auch dazu, dass ich dann andere Orte besuche, meine Perspektive öffne, meinen Blick auf die Welt öffne und auch gerne auch woanders Dinge auch erleben möchte. Und ich denke, dass da die Blockchain eine Erweiterung von dem ist, was jetzt da ist und das Angebot spezifiziert, konkretisiert, näher bringt und dadurch eigentlich nur eine optimale Steigerung ist und aufbaut auf das, was schon da ist an Museen zum Beispiel oder vielem anderen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank erstmal an euch. Zum Abschluss, jetzt sind wir schon am Ende. Zum Abschluss wünschen sich unsere Hörer immer so einen konkreten Rat. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, was stelle ich denn jetzt da für eine Frage? Und wir machen das mal konkret, ne? Strategiemacher im Museum. Die Kollegen von dir, so Museumsdirektoren. Was würdet ihr denen denn raten, wenn es darum geht, neue Wege zu bestreiten, jetzt auch im Beispiel mit NFT, aber das können natürlich auch andere Dinge sein. Was sind da für euch die Erfolgsfaktoren, worauf man achten sollte?
Das ist manchmal für Museen schwierig, aber ich finde es immer gut, wenn man nicht erst den Stuhlkreis macht und überlegt, welche Probleme entstehen können, ja, sondern im Grunde auf reale Situationen reagiert. Und das heißt, sich öffnet, Wege beschreitet, die Wege geht und dann anpasst, Erfahrungen sammelt. Also das Experimentelle muss man sich bewahren, ausleben. Und es ist dann auch nicht schlimm, wenn das 10. Experiment mal schief geht. Dann hat man aber wenigstens 9 Dinge gemacht, die alle weitergebracht haben.
Ja, super, vielen Dank. Und du?
Hast du noch was? Ja, sehe ich absolut genauso. Also ich denke, ich sag mal, zum einen für die Museen, sich für neue Möglichkeiten zu öffnen, aber eben auch für Leute, die vielleicht nicht aus dem Museumsbereich kommen und nicht vielleicht mit alter Kultur oder auch mit zeitgenössischer Kultur zu tun haben, sich auch dafür zu öffnen, weil ich sag für mich ganz persönlich, ich habe unheimlich viel gelernt in den letzten Wochen, was Kunst betrifft und was auch die Konservierung von Kunst betrifft. Und es gibt da eine ganz spannende Welt zu entdecken. Also Leute, geht ruhig in die Museen.
Sehr gut, schöner Aufruf zum Abschluss. Also wir haben gelernt, Freiraum, geht in die Museen, tut das, aber kauft auch NFTs. Wir müssen das unbedingt auch noch in die Shownotes packen, auch sehr wichtig an der Stelle. Und ich habe gelernt, sehr viel Potenzial für die Ewigkeit. Und damit schließen wir das auch ab. Herzlichen Dank für eure Einladung. Ich wünsche euch viel Erfolg für das Projekt und auf viele weitere. Macht's gut.
Da auch, danke dir.
Ja, danke dir.
Werbung. Am 16. Mai ist es wieder soweit. Unser Strategy Summit findet statt. Die Strategiekonferenz für echte Strategiemacherinnen im deutschsprachigen Raum. Dafür haben wir wirklich ein tolles Programm zusammengeschraubt mit echten Strategiemacherinnen von der Front, die euch zeigen werden, wie ihr Strategie digital noch einfach besser machen könnt. Dafür haben wir unter anderem Speaker wie Mark Pollock, CEO der Trenkwalder Gruppe und Rüdiger Rath, CEO der Cancom Gruppe, mit am Start in Düsseldorf bei Infosys im Tech and Innovation Center. Was müsst ihr jetzt noch tun? Geht auf unsere Seite, findet ihr auch in den Shownotes, www.strategy-summit.de, und sichert euch jetzt euer Ticket mit dem Gutscheincode COMMUNITY10. Community, alles groß geschrieben, und 10 als Ziffer. Wir freuen uns auf euch. Wir sehen uns in Düsseldorf. Ende der Werbung.